Ich möchte euch bitten, auch wenn nur kurz, in Petrusbrief mit mir kurz hineinzuschauen, 1. Petrus aufzuschlagen, weil wir sind jetzt seit einigen Wochen etwas weiter entfernt vom Petrusbrief, aber ich will jetzt nach der Sommerpause, nicht Sommerpause, es fühlt sich wie Sommerpause an. Ist auch schon Sommer, ja, Afrikapause. Nach den zwei Wochen möchte ich trotzdem noch einmal den Petrusbrief uns vorlesen, zumindest die Verse, die als Ausgangsverse für unser Studium der letzten Dinge waren, dass wir einfach das nochmal im Ohr haben. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 7. Ich lese 7 bis 11 als Abschnitt, als Einheit. Und dann haben wir es wieder im Ohr und wissen, was uns dazu geführt hat zu dieser Studienreise über die letzten Dinge. Petrus schreibt ab Vers 7, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet, vor allen Dingen aber habt eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden, seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Und wenn jemand dient, so diene er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ein paar Verse, aber reichlich und tief und vielsagend. Und wir sind gestartet, diese Verse anzuschauen und sind schon bei dem ersten Satz hängen geblieben, bei dieser Aussage, es ist gekommen, das Ende aller Dinge. Damit beschäftigen wir uns. Noch ein, zwei, drei Bibelstunden möchte ich, wenn ich heute schneller bin, dann wird das uns reichen. Aber ich würde gerne noch mit euch ein paar Stellen anschauen. Wir beschäftigen uns eben mit dieser Frage, wie kann Petrus sagen, das Ende aller Dinge? So mit diesem Thema, mit der Eschatologie. Und das hat uns dazu geführt, dass wir uns zum 1. Johannesbrief, 2. Johannesbrief uns da bewegt haben. Da haben wir über den Antichristen etwas angeschaut. Wir sind ins Johannesevangelium und haben uns das Vorbild eines Antichristen in Judas angeschaut. Und dann sind wir zum Thessalonicher Brief, zum 2. Thessalonicher 2 und da sind wir gerade. Warum? Weil gerade in diesem Brief die Frage behandelt wird, muss noch etwas passieren, bis Jesus wiederkommt? Was bedeutet, dass wir am Ende aller Dinge leben? Ich habe euch versucht zu zeigen, dass wir eben seit dem ersten Kommen Jesu bis zu seinem zweiten Kommen, eben dass die Zeit ist, das Ende aller Dinge, das ist die Zeitspanne. Und die Frage ist, was muss noch was passieren, bevor Jesus kommen kann? Und das führte uns eben in den 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Und Paulus hat gesagt, dass zwei Dinge passieren müssen. Zu der Zeit der Thessalonicher sind diese Dinge noch nicht passiert. Und so hat Paulus gesagt, ja, Jesus kann noch nicht kommen, es muss noch was passieren. Die Dinge, die zur Zeit des Apostel Paulus, als er diesen Brief schrieb, an die Thessalonicher eben noch nicht passiert ist. Und er sagt was? Er sagt zu einem, der Abfall muss noch kommen. Der Abfall hat noch nicht stattgefunden und eben der Sohn des Verderbens, der Mensch der Gesetzlosigkeit, muss noch in dieser Weise offenbart werden. Und weil diese beiden Dinge noch nicht stattgefunden haben, sagt er, Thessalonicher, macht euch keine Sorgen, ihr habt es noch nicht verpasst. Jesus ist noch nicht gekommen. Abgesehen davon, ihr hättet es wirklich auch erlebt, wenn Jesus gekommen wäre, wüsstet ihr auch. Da müsste man nicht darüber spekulieren. So, das Kommen Jesu. Und über diese Dinge habe ich versucht, euch da hineinzunehmen. Von daher schlagen wir mit mir jetzt wieder 2. Thessalonicher auf und ich nehme euch da wieder kurz hinein und von da gehen wir weiter. Und wenn Gott Gnade gibt und gute Geschwindigkeit, dann will ich mit euch heute noch Daniel Kapitel 7 in diesem Zusammenhang anschauen. Also, 2. Thessalonicher, Kapitel 2. So, während ich das aufschlage, ich verwechsel das immer bei mir mit Timotheus. Das 1. Thessalonicher 2, 1. Timotheus 2, beides mit 1 und T und dann bin ich beim Blättern, verwechsel ich das oft. Also, Paulus schreibt eben das an die Thessalonicher und Ich lese ab Vers 3 euch nochmal als Erinnerung, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Ein großes Anliegen von mir war, euch zu zeigen, dass hier nicht es um eine Person geht, die in der Zukunft, am Ende, wenn Jesus, kurz bevor Jesus kommt, wird so eine Person eben offenbart werden, so der sogenannte Antichrist. Und dann wird er bestimmte Dinge tun, nach Meinung vieler Gläubigen, vieler Christen, sondern dass hier darum geht, dass ein Abfall stattfinden wird. Und zwar, Paulus sagt, dass ein Abfall in der Gemeinde in dieser Weise noch nicht stattgefunden hat, wie er noch stattfinden wird. Er sprach darüber und schrieb darüber, dass diese Gesetzlosigkeit schon am Wirken ist. Das heißt, Verführer kamen, waren schon da und hier und da waren Irrlehren, waren Angriffe an das Evangelium, waren Angriffe gegenüber der Göttlichkeit Jesu, seines Erlösungswerks, all diese Dinge. Die Gesetzlosigkeit war schon wirksam, die war schon spürbar, aber Paulus sagt, sie hat noch nicht den Stand erreicht. Sie hat noch nicht dazu geführt, dass ein Abfall stattgefunden hat und dass der Mensch in dieser Art und Weise offenbart worden ist, eine Gesetzlosigkeit und Sündhaftigkeit. Und mein Anliegen war, euch zu zeigen, dass es nicht um einen geht, sondern dass es um einen Typus von Mensch geht. Es geht darum, eine Art von Menschen wird der Abfall hervorbringen. Eine Art von Menschen, die gesetzlos handeln, obwohl sie Christen sich nennen, obwohl sie sich gläubig nennen. Eine Art der Gesetzlosigkeit und eine Art des Sohn des Verderbens, Söhne des Verderbens, wenn wir sie sogar in Mehrzahl, aber hier geht es nicht um eine Person, sondern es geht um verschiedene, um mehrere, um eine Art. Dass immer wieder sich dann bestimmte Menschen als extrem erweisen und als extrem boshaft und als extrem antichristlich und als extrem sündhaft oder gesetzlos, das haben wir in der Geschichte schon mehrfach erlebt. Aber hier geht es nicht um den einen, der noch kommen wird, sondern hier geht es darum, um eine Art von Menschen, die schon zur Zeit des Apostel Johannes zum Beispiel da waren und immer noch kommen werden. Denn er hat gesagt, dass viele Antichristen sind schon in die Welt hinausgegangen. Ich hoffe, ihr könnt euch erinnern, ich will da nicht zu viel wiederholen. Das ist unser Anmarschweg. Jetzt ist die Frage, und damit gehen wir in diesem Text weiter. Warum schreibt Paulus, muss diese Art von Mensch noch offenbart werden? Warum muss der gesetzlose Mensch und in seiner Gesetzlosigkeit und Sündhaftigkeit, seinem Verderben, wieso muss es noch offenbart werden? Gab es nicht da schon immer solche Menschen? Gab es nicht vor Paulus auch schon solche Menschen? Wieso schreibt er, muss es noch offenbar werden? Gab es sonst immer nur gute Menschen? Und Gottesfürchtige, und warum sagt er, sie müssen offenbart werden? Ich möchte euch das kurz aufzeigen, und zwar Folgendes. Es geht darum, dass es nicht darum geht, dass es solche Menschen nicht auf der Welt gab, die gesetzlos sind und die Söhne des Verderbens, sondern es geht darum, dass diese Menschen innerhalb der Gemeinde offenbart werden müssen. In der Welt gab sie und wird sie geben, sondern das, was noch nicht offenbar ist, ist dass innerhalb der Gemeinde und in der Gemeinde diese Gesetzlosigkeit am Wirken ist. Und es war am Wirken, aber es war noch nicht in dieser Weise offenbart. Ich zeige euch, wie Vers 4 beschreibt Paulus diese Gesetzlosigkeit und diese Art von Menschen. Er sagt, also, ich lese nochmal, Vers 4. Der sich widersetzt, also dieser Mensch, und nochmal, ich persönlich glaube nicht einen Mensch, sondern diese Art von Menschen. Was wird er tun? Der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Das ist in dieser Weise, hat es noch nicht stattgefunden. Der Abfall und die Offenbarung dieses Art von Menschen ist nicht in der Welt, sondern das, was noch nicht stattgefunden hat, diese Art von Abfall findet in der Gemeinde statt. Diese Art von Mensch der Gesetzlosigkeit ist in der Gemeinde. Und Paulus sagt, jetzt, wir spüren, verschiedene Irrlehren erreichen uns in der Gemeinde. Paulus kämpft, schreibt Briefe, andere Aposteln schreiben Briefe, Judas schreibt einen Brief, Johannes schreibt Briefe, alle schreiben meinen Brief und sagen, ich würde euch gerne das Evangelium schreiben, aber ich muss euch fahren von diesen allen Menschen. Erinnert euch an Judas zum Beispiel, ja? So, sie wissen, es steht vor der Tür, es ist so greifbar, es ist spürbar da. Aber was noch nicht der Fall ist, diese Menschen haben sich noch nicht in die Gemeinde gesetzt. Sie haben in die Leitungsfunktionen noch nicht eingenommen. Sie sind nicht die Gemeinde lenken und die Gemeinde lehren. Sie versuchen einzudringen und die Apostel wehren. Und Paulus sagt, ich weiß, es wird kommen. Ich habe es euch vorgelesen, nach meinem Abschied, dann wird es passieren. Das weiß er. Das, was diesen Menschen ausmacht, ist Folgendes. Er widersetzt sich und überhebt sich über alles, was Gott heißt und Gegenstand der Verehrung ist. Was bedeutet das? Diese Art von Mensch wird alles, was man anbetet, was anbetungswürdig ist, das wird er verleugnen. Er wird sich dem widersetzen. Er wird dagegen sich stellen. Er wird dagegen wehren. Er wird das ablehnen. Alles, was Gott verherrlichend ist. Und um das jetzt mal runterzubrechen, was ist das Verherrlichendste, was Gott, oder in was wird Gott verherrlicht? In seinem Sohn Jesus Christus. Und zwar in dem Erlösungswerk, allein aus Gnade, nicht aus Werken. Damit sich niemand rühme. Das ist der Gegenstand der Anbetung, das ist der Gegenstand der Verehrung. Der Gemeinde. Die Gemeinde verherrlicht Gott, weil in Jesus Christus er uns gerettet hat. Zum Preis drum seiner Gnade. Das ist der Gegenstand der Anbetung. Und was wird diese Art von Gesetzlosigkeit machen? Was wird diese Art von Mensch machen? Was wird der Abfall hervorbringen? Darf ich andersrum sagen? Wisst ihr, von was der Abfall sein wird? Genau von dieser Anbetung. Von Anbetung allein aus Gnade, nicht aus Werken. Von der Anbetung des wahren Erlösungswerks nur in Jesus Christus. Das ist, was diesen Menschen ausmachen wird. Ich weiß nicht, was man für düstere Bilder von dem sogenannten Antichrist vor Augen hat. Was er alles tut und was er alles verwirren und verführen wird. Aber der Punkt ist, und ich bin davon überzeugt, dass die Verführung darin ist, dass die Menschen nicht mehr der Wahrheit des Evangeliums, ihrer Rettung, allein aus Glauben in Jesus Christus glauben. Das ist das Ziel der eigenen Verführung. Ich möchte euch das kurz beweisen, und zwar aus diesen Versen, die gleich folgen. Ich springe etwas und lese euch ab Vers 9 was vor. Paulus schreibt jetzt, wenn diese Art von Mensch sich offenbaren wird, wenn diese Art von der gesetzlosen Mensch sich offenbaren wird, wenn man ihn erkennen wird, dann sagt er, wie wird das passieren? Und schaut mal, was er sagt ab Vers 9. In dessen Ankunft, also wenn er offenbart wird, wenn er auftritt, wenn man diesen Menschen dann erkennen wird, sagt er, in dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt. Also das, was passieren wird, diese Art von Menschen ist vom Satan getrieben. Für uns ist es wichtig, wer steht dahinter? Es ist der Satan, der dahinter steht. Der ganze Abfall. Und der ganze Plan und alles, was dahinter, es steht der Satan dahinter. Und jetzt schaut mal weiter, was da steht. Und wie wird dieser Mensch sich offenbaren? Mit jeder Machttat und mit jedem Zeichen und Wunder und Lüge. Okay? Das wird die Verführung sein. Dieser Mensch wird kommen und wird was in den Mittelpunkt stellen? Zeichen, Wunder, Machttaten. Und man sagt, wow, und Leute werden dafür sich begeistern. Ihnen wird es nicht reichen, allein aus Glauben, nicht aus Werken. Ihnen wird es nicht reichen, allein aus Glauben leben und nicht aus Schauen. Man wird sich ausstrecken nach Zeichen und Wundern und Machttaten. Und diese Art von Mensch wird kommen, sagt Paulus, und wird ihnen etwas bringen. Er wird das im Auftrag des Satans tun, ja. Aber jetzt ist wichtig. Was ist die Strategie? Was verfolgt er? Was verfolgt er mit diesen Machttaten und Zeichenwundern? Nicht, dass die Menschen nur jetzt den Zeichenwunder hinterherrennen. Schaut mal, was ist die Verführung? Und das ist gar nicht so weit in der Zukunft, sondern ich möchte, dass ihr merkt, dass das schon eigentlich immer war und ist. Schaut mal, was er sagt. Und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zur Rettung nicht angenommen haben. Merkt ihr, um was es geht? Wozu dient die ganze List? Wozu dient die Verführung durch Zeichen, Wunder? Wozu dienen diese ganzen Machterweisen? Was ist die Verführung? Dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht annehmen. Versteht ihr? Das heißt, die Verführung ist, mit all diesen Dingen, dass der Blick auf das Evangelium und auf die Genügsamkeit des Evangeliums wird weggelenkt und wohin? Das, was die Menschen sehen, haben wollen. Und das ist natürlich, versteht ihr, wenn jemand da kommt und sagt, ich bete über dich und du wirst gesund. Und der andere sagt, aber ich predige und gesund wirst im Himmel. Wo geht man hin? Ist ja klar, wo man dann hin will. Oder, ja, da funktioniert es. Guck mal, da ist Gott, da ist am Wirken, da passieren wirklich Dinge. Ich kann mich erinnern, ein Arbeitskollege damals, vor vielen, vielen Jahren, kam zu mir, da wachsen Zähne, wenn sie da hingehen. Wenn sie zu diesen Veranstaltungen gehen, dann wachsen ausgefallene Zähne nach. Willi, das muss doch was Richtiges sein, oder? Dann habe ich geguckt, wo fehlen mir Zähne? Es funktioniert doch, da passieren noch Dinge. Egal, ob sie passieren oder nicht passieren. Ihr habt es noch im Ohr, was Jesus gesagt hat, Matthäus 7? Da werden sie sagen, wir haben durch deinen Namen all diese Dinge getan. Ich kenne euch nicht, sagt Jesus. Ihr seid nicht mein. Der Punkt ist nicht, ob es funktioniert oder nicht. Ich weiß nicht, ob das uns klar ist. Ich bin mir sicher, dass uns klar ist, dass Gott durch die Propheten gesagt hat und durch Mose gesagt hat, dass Gott Propheten, falsche Propheten schicken wird. Er wird es erlauben, dass sie Zeichen tun und diese Dinge werden passieren. Gott hat es gesagt. Und hat gesagt, und ich werde euch prüfen, wenn ihr solchen Propheten hinterherläuft, die einfach nur die sagen und die Dinge passieren, aber sie euch von mir wegbringen. Ich will euren Glauben prüfen, ob ihr nur an diesen Machttaten hängt oder an mir hängt. Und das ist, dass sie kommen mit Zeichen, Wundern und Verführungen und das Ziel ist, ihren Blick wegzulenken von der Rettung allein aus Glauben. Liebe Geschwister, bei der ganzen Diskussion, bei den ganzen Spekulationen, und oft bleiben wir im Bereich der Spekulation, was die Endzeit betrifft, dürfen wir nie das Evangelium aus den Augen verlieren, um was es eigentlich geht und was der eigentliche Plan des Satan ist. Und die Verführung ist, der Mensch, der nach dem Abfall, wenn der Paulus, was von dem Paulus sagt, er sagt, der Mensch oder die Christen, die werden vom Glauben abfallen. Von welchem Glauben? Genau von diesem Rechtfertigungsglauben in Jesus Christus. Und sie werden sich überheben. Sie werden ihre eigene Lehren und ihre eigene Theologie, ihr eigenes Erlösungswerk, ihr eigenes Rechtfertigungsverständnis. Und dadurch werden sie Gott lästern. Inwieweit? Weil sie sich selbst für Gott ausgeben werden und sagen werden, wer gerettet wird und wer nicht. Wer in den Himmel kommen darf und wer nicht. Wer heilig gesprochen wird oder nicht. Und das begleitet mit Zeichen und Wundern und Machttaten. Und Leute werden scharenweise hinterherlaufen. Und es wird verpackt sein wie ein Evangelium, verpackt sein wie Christentum, aber es wird es nicht sein. Und das ist die Tücke. Und es gibt so viele. Es gibt nicht nur einen, Freunde, nicht nur einen. Ich werde euch das aufzeigen, dass Jesus nie von einem gewarnt hat. Ich sage es schon mal hier an dieser Stelle. Jesus hat in all seinen Endzeitreden, was ich damit meine, in allen Evangelien, Jesus hat nie von dem einen gewarnt, pass auf, dass am Ende ein böser Antichrist kommt, auf den müsst ihr aufpassen, er wird euch verführen. Bitte seid wachsam. Jesus hat immer gesagt, es kommen viele, 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 viele. Jesus kannte nicht nur einen, er kannte viele. Ich werde es euch aufzeigen. Und das ist der Punkt. Paulus sagt, es kommt eine Zeit, dann wird die Christenheit von dem eigentlichen Glauben abfallen, von dem einigen schlichten Glauben abfallen und wird in der Art und Weise, wie sie den Glauben leben, werden sie sich Gott widersetzen, seine Wahrheit widersetzen, dem Evangelium widersetzen. Sie werden sich überheben, stolz werden und sie werden sich ausgeben, dass sie Gott sind. Was bedeutet das? Sie werden Gott spielen. Sie werden eine eigene Rechtfertigungslehre aufstellen. Wie? Und jetzt schaut mal mit mir nochmal Vers 4. Geht nun zurück in Kapitel 2, Vers 4. Wichtig ist Folgendes. Also, er sagt, dass er sich überheben ist, was alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung. Das heißt, nochmal, er wird all das, was eigentlich wir Christen als anbetungswürdig erachten, das wird alles vernichtet werden. Das wird alles verlästert werden, das wird alles verdreht werden. Und jetzt schaut man, jetzt kommt etwas Wichtiges. So, So steht es in meiner Übersetzung, so dass er sich in den Tempel setzt. Jetzt kommt's. Wenn wir wissen wollen, was bedeutet, er wird sich widersetzen, was bedeutet, er wird sich überheben über Gott und Gegenstand der Verehrung. Jetzt kommt eine Erklärung. Er wird es so tun, indem er sich in den Tempel Gottes setzt. Ich weiß, dass die geläufige Meinung darin besteht, dass am Ende der Zeit ein böser Antichrist kommt und der wird sich in den dritten Tempel setzen. Und wird dann einen Bund schließen mit den Juden. Und nach 3,5 Jahren wird er diesen Bund brechen und alle dann verfolgen. Und dann kommt die schlimmste Trübsalzeit, die es gab. Ich halte nicht viel davon. Werde auch, wenn wir Matthäus und Lukas anschauen, werde ich euch hoffen beweisen, dass das von der Schrift nicht deckbar ist. Und dann wird diese Stelle genommen. Er wird sich setzen in den Tempel Gottes. Nur, wenn man sauber Bibelarbeit macht, lest mal alle Briefe des Apostel Paulus durch und schreibt euch alle Stellen auf, wo Apostel Paulus von dem Tempel redet. Nehmen wir mal einfach das Wort Tempel. Und jetzt schaut mal, wie oft er von dem Tempel in Jerusalem redet. Und ihr werdet merken, in keinem seiner Briefe redet er in seinen Briefen, wenn er vom Tempel redet, von dem Tempel in Jerusalem. Sondern er redet immer von was? Von der Gemeinde Jesu. Aber hier redet er jetzt von dem Tempel in Jerusalem. Das passt nicht. Das ist das Erste. Das andere ist, Paulus sagt, es ist ein Abfall. Und ich hoffe, euch gezeigt zu haben, es ist ein Abfall in der Gemeinde. Was hat der Gemeindeabfall mit dem Tempel in Jerusalem zu tun? Meine Deutung, prüft, ob das für euch Sinn macht. Meine Deutung ist folgende. Das ist der Abfall. Es kommt eine Art von Menschheit, eine Art von Gläubigen, wenn ich sage, die den Evangelium den Rücken zudrehen, die das Evangelium ablehnen, die sich dem Evangelium widersetzen. Und sie setzen sich in die Gemeinde. In der Bibel, wenn es heißt setzen, gibt es verschiedene Aspekte. Der eine Aspekt sitzen ist ruhen. Das ist ein schöner Aspekt. Der zweite Aspekt ist herrschen. Und mit dem Herrschen ist somit auch verknüpft lehren. Als Jesus sich setzte und ein Kind nahm und die Jünger lehrte. Bei der Bergpredigt. Und er setzte sich und lehrte die Jünger. Im jüdischen Kontext lehrt man immer im Sitzen. Das ist das Bild von Lehren. Wenn es heißt, er setzte sich in den Tempel, dann bedeutet das, er setzte sich in die Gemeinde. Und warum setzte sich in die Gemeinde diese Art von Mensch? Um die Gemeinde zu leiten und in der Gemeinde zu herrschen und in die Gemeinde zu lehren. Und was lehren? Ein anderes Evangelium. Einen anderen Christus, eine andere Rechtfertigung, mit dem Schwerpunkt auf Zeichen und Wunder, auf Machttaten, Erweise, Demonstrationen. Und das alles nicht durch den Heiligen Geist, sondern durch den Satan. Ist das nicht erschreckend? Ich finde, das ist sehr erschreckend. Sehr erschreckend. Es hat alles, Paulus sagt, Wölfe im Schafspelz, die sehen aus wie Gläubige, sind es aber nicht. Offenbarung 13 werden wir das sehen, das ist ein Tier, das Hörner hat wie ein Schaf, Lamm und redet wie ein Drache. Ja, das ist, werden wir in Offenbarung Kapitel 13 uns dann noch anschauen. Das Sitzen, es wird, diese Art von Mensch wird sich in der Gemeinde hinsetzen, das ist der Tempel Gottes. Ich könnte euch viele Bibel stellen, aber wer war bei Haggai dabei vor vielen Jahren? Ich muss euch nichts Neues sagen. Wir haben über diesen Tempel und die ganze Tempelthematik intensiv nachgedacht und übrigens hier auch mal vorbeigekommen vor vielen Jahren. Der Tempel ist die Gemeinde und das heißt, diese Art von Menschen, sagt Paulus, gab es vorher nicht solche bösen Menschen? Doch. Gab es nicht solche Menschen der Gesetzlichkeit? Doch. Aber was muss offenbart werden? Ja, dieser Mensch in der Gemeinde, das gab es vorher noch nicht. Die Gemeinde bis dahin, sie wurde angegriffen und Irrlehrer haben versucht, aber die Apostel haben geherrscht. Sie saßen auf dem Stuhl, Lehrstuhl. Darum haben sie all die Briefe geschrieben. Und Paulus wusste, wenn der letzte Apostel stirbt, dann war es das. Und dann werden sie Platz haben, oder? Und dann werden sie kommen. Und das passierte auch. Nur zum klaren Verständnis. Ich hoffe, ihr könnt mir bis dahin folgen. Der Abfall vom Glauben, von unserem Rechtfertigungsglauben, Offenbarung dieser Art von Mensch, der eigentlich mit Jesus unterwegs war, wie Judas, der immer dabei war, der nach außen hin gläubig aussah, aber letztendlich ihm um was ging? Um seine Ehre, um seine Macht, ums Geld. Und als die Gelegenheit bekam, wurde er offenbart. Und genauso da sind Menschen, Gläubige, die sehen alle so aus. Und als dann Paulus sagt, es wird an die Gelegenheit kommen. Und dann wird diese Art von Menschen in der Gemeinde offenbar werden. Ihnen wird alles nur um Geld, um Macht, um Politik gehen. Nicht mehr um Glauben. Die Gemeinde wird nicht mehr der Ort der Verkündigung, der Rechtfertigung aus Glauben sein. Jetzt frage ich euch, müssen wir das in die Zukunft hin? Erst müssen wir das warten, bis das passiert? Ich meine sogar, dass wir eigentlich in einer privilegierten Zeit leben, wo wir eigentlich nach der Erweckung mal wieder eine Gemeinde erleben dürfen, wo mal das nicht stattfindet. Versteht ihr, was ich meine? Wir leben in einer Zeit, wo wir in der Gemeinde Jesu das Evangelium hören dürfen und nicht eine politische Predigt, nicht eine Sozialpredigt und nicht ein Kampf um Einfluss in dieser Welt. Und Stellung in dieser Welt. Es dauerte nicht lang nach den Aposteln. Und was wurde aus der Gemeinde Jesu? Was wurde es? Eine politische, wirtschaftliche Institution, oder? Eine religiöse, politische, wirtschaftliche. Unter Denkmantel des Christenheit wurde eine Staatskirche. Der sich, diese Art von Mensch, dem wird's niemals um Gott und um das Evangelium, um Glauben gehen. Es wird ihm um die Gesetzlosigkeit, um das Verderben gehen. Und er wird in der Gemeinde sein. Und er wird da offenbar werden. Er wird deutlich werden. Sogar so, dass er sich ausgeben wird, dass er Gott sei. Dass er sich setzen wird auf den Lehrstuhl. Wisst ihr, was Jesus zu den schriftgelehrten Pharisäern gesagt hat? Ihr setzt euch auf den Lehrstuhl Mose. Matthäus Kapitel 23. Was bedeutet das? Ihr nehmt es euch raus, zu sagen, wie Lehrer von dem Gesetz zu sein. Das ist Lehrstuhl Mose. Ihr sagt, wie man Mose verstehen soll. Und dann sagt Jesus, tut, was sie sagen, aber handelt nicht so wie sie. Und dann sagt, weh, 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 Heuchler. Heuchler, Heuchler, Heuchler. Ihr redet, aber ihr handelt komplett dagegen. Und das ist auch auf den Thron Gottes setzen, in den Tempel sich setzen, auf den Lehrstuhl. Könnt ihr euch erinnern, vor ein paar Bibelstunden habe ich euch eine Stellung, nur als Beispiel, eine Stellungnahme von der katholischen Kirche über das Papsttum vorgelesen. Er sitzt auf dem Lehrstuhl, Petri heißt da. Wisst ihr, was das bedeutet? Und unter anderem jetzt der Papst, er beansprucht die Auslegung des christlichen Glaubens, des Apostels. Und er sagt, was wahr ist und nicht. Er hat die höchste Autorität über die Auslegung der Schrift. Und wenn sie sogar gegen die Schrift ist, ist er höher wie die Schrift. Wenn der Papst sagt, das ist die Rechtfertigung und die Schrift sagt, das ist nicht, dann gilt das, was der Papst sagt und nicht die Schrift. Versteht ihr? Das ist gotteslästerlich. Das ist sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gegenstand der Verehrung Gottes ist. Ich muss nicht in die Zukunft warten, bis da irgend so einer kommt. Solche gab's, gibt's und wird's geben. Und zwar nicht wenige. Und nur nebenbei und nicht nur in der katholischen Kirche. Nicht nur. Es sind viele falsche Propheten. Dem Teufel ist egal, wie man ihn nennt. Dem Satan ist egal, welche Form sie annehmen. Ich möchte mit euch ein bisschen weitergehen. Also so, dass er sich in den Tempel Gottes setzt. Für mich ist das Wörtchen so wichtig. Das heißt, Paulus sagt, in dieser Art und Weise wird dieser Widerstand sein. In dieser Art und Weise wird sich das in den Tempel Gottes setzen, offenbaren. Und dann kommt etwas, Vers 5. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Das ist ein schöner Satz. Paulus sagt, eigentlich muss ich euch gar nicht schreiben. Ihr habt es vergessen, dass ich euch eigentlich schon das alles gesagt habe. Ich habe es für mich immer wieder erstaunlich, wie früh Paulus schon die Gemeinden mit all diesen Lehren festigen musste und wollte. Ich verstehe warum, weil die Verführung groß war und groß ist. Das ist kein Themenbereich der Endzeitspezialisten, Theologen, Prophetien. Das ist kein so Fachgebiet von bestimmten Endzeitfanatikern. Versteht ihr, was ich meine? Ja, das ist halt so sein Lieblingsthema. Ja, das verstehe ich nicht. Ich kann mich erinnern, einigen Jahren, als ich darüber sprach und einigen Tumult hier auch ausgelöst habe, auch unter uns und auch in dieser Gegend hier, dass ich mit einem Pastor sprach. Und er kam zu mir und wir sprachen über diese Dinge und dieser Pastor sagte zu mir, ich habe ehrlich gesagt, Willi, ich habe mich mit diesen Dingen nicht beschäftigt. So abgelehnt, aber nicht beschäftigt. Und dann frage ich, warum nicht? Das ist halt so ein Spezialthema. Das ist halt, spätestens die Hirten, die müssen Klarheit darüber haben. Paulus sorgte sich sehr, sehr, sehr darum. Und er sagt, ich hab's doch euch gesagt. Und jetzt kommt Vers 6. Schaut mal. Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbar wird. Einer der schwierigsten Sätze wahrscheinlich. Und einer der Sätze, wo man denkt, Mensch, Paulus, wieso hast du das so geschrieben? Es gibt schon einige Sätze, aber bei denen, wieso hast du nicht geschrieben, und das ist es, was es zurückhält. Wisst ihr, wie viel Spekulation darüber gibt? Paulus sagt, ihr Thessalonicher, es gibt einen Grund, warum dieser Abfall noch nicht stattgefunden hat. Es gibt einen Grund, warum diese Art von Menschen in der Gemeinde noch nicht diesen Platz bekommen hat, nämlich zu herrschen. Es gibt einen Grund, warum diese Art von Menschen noch nicht sich in den Tempel Gottes gesetzt hat und die Herrschaft an sich gerissen hat. Es gibt einen Grund, es hält etwas zurück. Was hält es zurück, gell? Und glaubt mir, diese Frage beschäftigt die Christen nach Thessalonicher. Die Thessalonicher wussten es. Eigentlich fies, oder? Weil Paulus sagt, denn jetzt wisst ihr es. Warum wissen sie es? Er hat es ihnen gesagt, aber er hat es ihnen nicht geschrieben. Das ist die Frage. Warum hat es ihnen gesagt und warum hat es ihnen nicht geschrieben? Aber ihr wisst es, könnt ihr euch erinnern? Und stimmt, der hat ja uns ja gesagt. Ich wäre gerne jetzt in diesem Moment in Thessalonik, in jeder Gemeinde, wo Paulus gelehrt hat, wäre ich gern. Was ist das? Die Schwierigkeit liegt darin natürlich, weil er nicht sagt, was es ist. Dann liegt die Schwierigkeit darin, dass es als es beschrieben wird und der. Das heißt, es wird im Neutrum beschrieben als etwas, ein Prinzip oder was auch immer, es hält zurück und dann bis der aus dem Weg ist. Und dann wird es mit einer Person verbunden, der. Und da ist jetzt natürlich viel Raum zur Spekulation. Ich gebe euch eine Antwort, wo ich 100% sicher bin, was es ist. Jetzt denke ich, der ist aber anmaßend, gell? Und ich bin mir sicher, wenn ich das sage, ihr könnt mit mir mitgehen und das müsste eigentlich auch schon reichen. Aber es ist noch nicht alles. Wisst ihr, wer es zurückhält? Gott selbst. Ist das spektakulär? Nee. Ist es richtig? Ja. Denn Gott ist der, der die Zeitpunkte bestimmt und sagt, wann, wer, was, wo, wann passiert. Er sagt, wann die Art von Menschen auftauchen darf, wann es nicht. Er sagt, wenn er einsetzt, wenn er absetzt. Er sagt, was passieren will. Er sagt, wenn ein Reich aufsteht und wann es in die Knie gehen muss. Gott sagt's, denn er ist der Herr über allem. Und wenn Gott sagt, jetzt ist noch nicht Zeit, denn das Evangelium der Apostel, die müssen die Grundlagen noch legen und der Abfall darf noch nicht stattfinden, dann wird es nicht stattfinden. Versteht ihr das? Ist das gut? Letztendlich ist es egal, was es ist und wer es ist. Denn wir wissen, wer es ist, nämlich Gott. Aber aber Paulus wurde präziser. Paulus hat den Thessalonikern gesagt, durch wen und durch was konkret Gott es tun wird. Und das ist halt die Frage. Aber selbst wenn wir nicht genau wissen, durch wen oder was, ich werde euch gleich meine Vermutung sagen. Das wird uns nämlich in Daniel 7 zurückführen. Und ich denke, dass wir dort dann die Antwort finden werden. Aber selbst wenn meine Meinung ihr mir da nicht mitfolgen könnt oder andere, ich werde euch ein, zwei gleich vorstellen, spätestens bei Gott müssen wir zur Ruhe kommen und wissen, alles klar, Gott ist es, der das macht. Das müsste uns auch eigentlich reichen. Aber wir sind neugierig und wollen wissen, was die Thessalonicher gewusst haben. Ich glaube, ein Teil der Antwort liegt darin, dass Paulus es nicht geschrieben hat. Das wird uns helfen, ein bisschen Detektiv hier zu spielen in der Exegese. Warum hat es denn nicht geschrieben? Warum hat es nicht klar geschrieben, was es zurückhält? Ich glaube, es hat einen Grund gehabt, warum es nur mündlich überliefert hat und als er es schriftlich ihnen daran erinnert hat, nur gesagt hat, ihr wisst Bescheid. Das heißt, es ist ein Geheimnis. Und das bedeutet, bestimmte Menschen, Leute sollten es nicht wissen. Wer sollte es nicht wissen? Wer durfte es nicht wissen? Und warum? Lass uns Vers 7 lesen. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur offenbart es es nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Fassen wir grob zusammen oder halten wir fest, was gesagt ist. Paulus sagt, das, was offenbart wird, ist schon am Wirken. Und zur Zeit des Apostel Paulus. Und wird wann vernichtet? Wenn Jesus kommt, okay? Wenn es eine Menschenperson, eine Person ist, dann muss es eine sehr alte Person heute sein und wäre sehr schnell zu identifizieren. Würde im Buch der Weltrekorde stehen. Ja, das ist das eine. Also es muss etwas aus dem Weg, dann wird es offenbart und dann wird Jesus das, was offenbart wird, bei seiner Ankunft vernichten. Das ist, was Paulus sagt. Welche Theorien gibt es darüber? Ich sage euch ein paar. Zum Beispiel, einige meinen, dass das, was zurückhält, ist der Heilige Geist. Das heißt, wenn der Heilige Geist, wenn Jesus kommen wird auf diese Erde, wird der Heilige Geist die Erde verlassen und dann wird Jesus kommen und dann ist sozusagen der Heilige Geist aus dem Weg und dann kann der Mensch das tun, was er eben der sogenannte Antichrist. Und wenn natürlich der Heilige Geist geht, wer geht dann mit? Die Gemeinde. Und so, das ist ganz viel und oft populär, dass sozusagen das, was zurückhält, die Gemeinde ist. Aber wenn die Verse vorher, zumindest wenn ihr mir der Auslegung folgt, richtig gedeutet haben, wo findet der Abfall denn statt? Und wo wird diese Art von Mensch offenbart werden? In dem Tempel Gottes. Und das ist die Gemeinde. Also wie kann der offenbart werden, wenn die Gemeinde entrückt ist. Abgesehen davon es gibt einige Gründe, warum das keinen Sinn macht. Wie sollen sich dann Menschen dann bekehren, wenn der Geist Gottes nicht mehr da ist? Es gibt viele Fragezeichen, aber das ist die eine Möglichkeit. Das heißt, der Heilige Geist hält es zurück, die anderen sagen die Gemeinde, die anderen sagen beides zusammen, das hält es. Dann gibt es noch andere Meinungen, was das zurückhält. Was glaube ich, was ist das, was zurückhält? Vom Gedanken, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Bevor diese Art von Mensch in der Gemeinde offenbart werden kann und in seiner ganzen Gesetzlosigkeit, in seiner Sündhaftigkeit, Verdorbenheit, das heißt Habgier nach Macht, in der Irrlehre, in der falschen Rechtfertigung, bevor der Mann, diese Art von Menschen in der Gemeinde diese Stellung einnehmen kann, muss etwas vorher weg. Denn solange kann er diese Stellung nicht haben. Was muss weg, dass diese Art von Mensch in der Gemeinde diesen Platz einnehmen könnte? Das führt uns jetzt in Daniel 7. Könnt ihr mir bisher jetzt folgen? Ich weiß, das ist kein einfaches Thema und ich bemühe mich, das so gut ich kann, es zu erklären, zumindest meine Sicht, diese Dinge euch darzulegen. Wenn ihr Daniel mit mir aufschlagt, ist natürlich ein Buch, das, wenn man in der Endzeit sich bewegt oder in dieser in der Thematik der Eschatologie, dann muss man auch das Buch Daniel mal gelesen haben. Daniel 7 ist für uns ein wichtiger Abschnitt, ein wichtiges Kapitel, das uns hier, meine ich, eine Antwort darauf geben kann und geben wird, was es zurückhält. Was es zurückhält. Andersrum, was Gott gebraucht, damit das zurückhält und was Gott aus dem Weg räumen wird, damit das sich in dieser Weise offenbaren kann. Das ist Daniel 7. Bevor wir Daniel 7 lesen, ein sehr kurzen Überblick, der notwendig ist zu diesem Buch, um das richtig zu deuten. Die jungen Männer aus Jerusalem, aus der Gefangenschaft, sind ja in Babel angekommen. Daniel und seine Freunde von der Sonntagsschule an, Kinderstunde, kennen wir diese Geschichten und sind uns präsent und bekannt. Die geistliche Lektion von diesem Buch ist folgendes. Unseren Glauben leben außerhalb unserer geistlichen Heimat. Das heißt, in dieser Welt, in Babylon. Babylon ist ein geistliches Prinzip, nämlich Welt. Das ist umschrieben. Petrus schreibt und grüßt sogar die Gemeinde Jesu in Babylon und damit meint er in Rom nebenbei und damit sagt er in der Welt. Da ist sie verfolgt, da leidet sie, da lebt sie außerhalb ihrer eigenen geistlichen Heimat. Und das ist das Bild von dem Buch Daniel. Junge Männer, in dem Fall Gott treu und Gott gläubig, leben in einer gottfeindlichen Welt. Sie werden konfrontiert mit Götzendienst. Sie werden konfrontiert mit einer götzenfeindlichen Kultur, mit all diesen Dingen. Und wie lebt man Glauben? Sie müssen ihren Glauben leben, sie müssen ein Gebetsleben leben, Gottvertrauen leben, obwohl die in dieser Welt sind. Sie müssen mitdienen, die müssen regieren, die müssen ihre Arbeit tun, sie müssen über Städte wachen, König beraten, die müssen einen Dienst an der Welt tun und die sind in der Welt und nicht von der Welt. Das ist Buch Daniel, mal grob zusammengefasst. Und dieser ganze Kampf und dann die Anfeindungen, sie müssen dem König dienen in einer guten, ehrlichen Weise, ehrenden Weise und zugleich müssen sie Gott dienen und das löst Spannungen aus. Und dann kommt dazu, dass wenn sie den staatlichen Mächten dienen in guter Weise, es Neider gibt und Hasser gibt, die wollen permanent sie ausspielen und dazu bringen, dass der König, die politischen, wirtschaftlichen Mächte, sie zerstören. Sie manipulieren, sie raten, ja, bau mal ein Standbild und alle müssen dich anbeten, König. Der König sagt, guter Gedanke, und wer dich nicht anbetet, müssen wir töten, ja gut. Und das machen sie nur aus einem Grund, damit sie Daniel und die Freunde kriegen. Das heißt, die ganze Anbetungsgötzen-Thematik zielt nur darauf, die Freunde von Daniel und seine Freunde zum Fall zu bringen und sie in Bedrängnisse, Trübsalzeit und so weiter zu bringen. Ihr habt alle wahrscheinlich das schon mal im Kopf, die einzelnen Begebenheiten. Und dabei, wie geht es Ihnen? Wer ist auf Ihrer Seite? Wer wacht auf Sie? Wer passt auf Sie auf? Und da kommen sogar Engel vorbei und besuchen sie, auch ein bisschen Verspätung, aber sie kommen. Und in dieser ganzen Auseinandersetzung ist die Botschaft, die geistliche Botschaft im Buch Daniel folgende. Daniel bekommt eine Vision nach der anderen, die folgendes sagt, die all diese Reiche, die hier kommen, und sie werden auch alle gehen. Und zwar, warum? Weil Gott ein Reich aufrichtet, das all diese Reiche nicht nur überdauert, sondern all diese Reiche zerstören wird. Das ist das wahre Reich. Das ist die Botschaft. Und diese Perspektive, wir leben in diesen Reichen, aber wir sind kein Teil dieser Reiche. Gott baut für uns ein ganz anderes Reich und dieses Reich ist ein ewiges Reich und es bleibt bestehen. Das ist ganz grob und ganz kurz so die Botschaft vom Buch Daniel. Und zwar, wie dieses Reich aufgerichtet wird und durch wen. Und da sind wir ganz nah beim Evangelium von Jesus Christus im Buch Daniel. Dieses Thema wird in 6 Kapiteln entfaltet. Eigentlich ist Kapitel 1 bis 6 im Danielbuch schon alles gesagt. Und Kapitel 7 bis 12 ist nur Wiederholung bzw. Vertiefung und Präzisierung. Da kriegen wir mehr Details von diesem. Das ist wichtig, dass wir begreifen, dass die ersten 6 Kapitel schon alles gesagt haben und ab Kapitel 7 wie eine Vertiefung vom Gesagten nochmal bekommen, eine Präzisierung. Warum sage ich das? 2 Dinge und dann kommen wir zu Daniel 7, noch 10 Minuten. Folgendes, ganz am Anfang bekommt Daniel eine Vision von dieser großen Statue, gell? Und die ist unterteilt von Kopf, von Rumpf und Füße und Beine und Füße und so weiter. Und ich hoffe, dass ich einfach jetzt ein bisschen was voraussetze und ihr nicht arg unwissend seid. Wenn, könnt ihr es gerne nachlesen. Und Gott offenbart dem Nebukadnezar durch Daniel, dass das verschiedene Reiche sind, 4 Reiche. Babylonisches Reich, das war Nebukadnezar selbst. Und dann später sein Sohn Belsatzar. Dann kommt danach ein Medo-Persisches Reich, das Babylonische ablösen wird. Und danach kommt ein nächstes Reich, das Griechische Reich. Und nach den Griechen kommt noch ein Reich, das Römische Reich. Und dann sagt Gott, in den Tagen dieser Könige des Römischen Reichs wird Gott ein ewiges Reich aufrichten. Und zwar wie ein Stein wird von einem Berg ohne Hände losgestoßen und es wird all die anderen Reiche zermalmen. In den Tagen des 4. Reiches. Und das ist in den Tagen des Römischen Reiches. Wann kam Jesus auf diese Welt? Wer regierte die Welt? Die Römer. Das heißt, die Prophetien in Daniel 2 haben sich erfüllt. Ist gut. Guck mal, nicht so spektakulär, aber auf der anderen Seite herrlich. Ja, es hat sich erfüllt in dieser Weise. Und das heißt, der Beginn des Reiches Gottes, auch von Daniel, war in den Tagen des Römischen Reiches. Da begann Gott sein Reich aufzurichten durch den Sohn, durch den Messias, der verheißen ist in diesem Buch, auch im Buch Daniel, das ist die Prophetie. Und dann dient Daniel Nebukadnezar im Babylonischen Reich. Und dann dient er auch seinem Sohn Belsatzar. Und dann dient er auch Darius, dem nächsten medopersischen König. Das heißt, Daniel hat einige überlebt da, gell? Und hat auch einen Teil der Erfüllung auch ein Stück weit erlebt. Er wusste ganz genau, welche Reiche kommen. Das Landchen. Wenn man das heute wüsste, gell? Die Wirtschaft und die Börse. Einige würden gerne davon profitieren, wenn sie die Welt, das Weltgeschehen so genau wissen könnten. China oder welches Reich wird das nächste? Oder doch Iran? Oder Russland? Oder Deutschland? So, Daniel wusste, Gott hat es offenbart. Gott hat es offenbart. Und dann, in dieser Zeit bekommt Daniel Vision und wir bekommen Einblick, wie Gott dieses Reich aufrichten wird. Und letztendlich bis Kapitel 6, da sind wir schon in der Zeit, in Kapitel 6, von dem König Darius. Guckt mal Kapitel 6, Vers 1. Und Darius, der Meder, übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Das heißt, in Kapitel 6 sind wir schon im Reich der Meder-Perser beim König Darius, okay? Und jetzt guckt mal Kapitel 7, Vers 1. Und falls ihr beim Lesen immer gesagt habt, was sollen immer diese Königangaben und Jahreszahlen, ist doch langweilig, ist mir nicht wichtig, ist nicht interessant, dann will ich euch eines anderes belehren. Schaut mal, in Kapitel 7, Vers 1 heißt, im ersten Jahr Belsatzars, des Königs von Babel, sah Daniel einen Traum. Wo sind wir jetzt zeitlich? Wieder in Babylon. Und in Kapitel 6 sind wir wo? Bei Medo-Persien schon. So, entweder Fehler unterlaufen, falsche Anordnung bei der Zusammenstellung des Materials. Oder wir verstehen das. Das heißt, ab Kapitel 7 kommen wir wieder zurück und kehren wieder zurück, nämlich nach Babylon. Das heißt, ab hier beginnt wieder eine Wiederholung. Das ist jetzt eine Vertiefung von dem, was vorher gesagt ist. Warum? Jetzt bekommt Daniel wieder Visionen. Und zwar nicht mehr von einem Standbild mit verschiedenen Teilen, das eben diese vier Reiche aufzeigt, sondern Daniel bekommt das gleiche Bild, aber jetzt mit Tieren. Und zwar, ich lese ab Kapitel 7, ab Vers 2. Daniel fing an und sprach: Ich schaute in meiner Vision in der Nacht und siehe, die vier Winde des Himmels wühlten das große Meer auf. Und die vier großen Tiere stiegen aus dem Meer herauf, jedes verschieden von den anderen. Das erste war wie ein Löwe und er hatte Adlersflügel. Und ich sah ihn, bis seine Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt und ihm ein Herz eines Menschen gegeben wurde. Und siehe, ein anderes, ein zweites Tier war einem Bären gleich. Und es war auf einer Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul drei Rippen zwischen seinen Zähnen. Und man sprach zu ihm so: Steh auf, friss viel Fleisch. Nach diesem schaute ich und siehe, ein anderes wie ein Leopard, das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken. Und das Tier hatte vier Köpfe und Herrschaft wurde ihm gegeben. Nach diesem schaute ich in eine Vision der Nacht. Das heißt, hier Daniel sieht drei Tiere und dann bekommt er nochmal in Vision der Nacht. Das heißt, jetzt bekommt er noch eine spezielle Vision. Ganz bewusst wird das nochmal abgetrennt, weil das, was jetzt er sieht, das ist das übersteigt nochmal dem, was er gesehen hat. Nur nebenbei, die ersten drei Tiere sind Babylonien, Medo-Persien und Griechenland. Nur ein Beispiel, der Leopard mit vier Köpfen, das ist Griechenland. Warum vier Köpfe? Als Griechenland sehr schnell mit Flügeln die Welt überflog, Alexander der Große, und seine Welt aufrichtet, das war ja innerhalb kürzester Zeit, das war sehr schnell. Das haben was mit Flügeln zu tun. Und warum hat dieses Reich vier Köpfe? Als er jung starb, ich glaube in den 30ern, richtig? Als er jung starb, er hatte keine Nachkommenschaft und sein Reich wurde aufgeteilt in vier, auf vier seiner, wie nennt man die? Kriegsführer sozusagen. Jetzt fehlen mir die Namen. Und dieses Reich, das Reich des Alexander des Großen, wurde auf vier Teile aufgeteilt. Deswegen hat dieser Leopard vier Köpfe. Nur nebenbei, dass ihr versteht das Bild, ja? Also das ist Griechenland. So, und jetzt, also Daniel sieht genau das Gleiche wie beim ersten Standbild. Babylonien, das hat was mit dem Löwen zu tun. Medo-Persien, das ist der Bär, nicht Russland nebenbei. Und dann sieht er hier Leopard, das ist Griechenland. Und jetzt, was sieht er als nächstes, was müsste jetzt kommen? Rom. Und jetzt schaut mal, und er sieht es auch. Vers 7, nach diesem schaute ich in Vision der Nacht und siehe, ein viertes Tier, furchtbar und schreckend erregend und außergewöhnlich stark, und es hatte große eiserne Zähne, es fraß und zermalmte und den Rest zertrat es mit seinen Füßen. Und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm waren. So, jetzt kommt ein Tier, es wird nicht beschrieben wie ein Bär, oder es wird kein Tier mehr als Bild genommen, irgendein Tier, sondern wird nur gesagt, es ist ein anderes Tier. Aber es ist so grausam und so gewaltig, es zermalmt alles, es überrollt alles. Als Kind habe ich mal Asterix und Obelix gelesen. Kennt ihr die Comics? Und die marschierten da durch und mit ihren Schildern machten sie so und sie rollten über alles da hinweg. Das ist ein gutes Bild. Mit ihrer Kriegsmaschinerie, mit ihrer Taktik, mit ihrer Legionen, mit ihrer Art und Weise, Krieg zu führen, sie überrollten und zermalmten die Welt. Niemand konnte ihn standhalten, solange ihnen die Zeit gegeben wurde, bis ihnen die Zeit genommen wurde. Und jetzt schaut mal, Vers 8. Oder am Ende Vers. Und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm waren. Und es hatte 10 Hörner. Die Deutung lesen wir ab Vers 15, nämlich in der nächsten Bibelstunde. Aber ich lese euch das nochmal schon mal vor. Also es hat 10 Hörner. Während ich auf die Hörner achtete, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen ihnen empor und drei von den ersten Hörnern wurden von ihm ausgerissen. Und siehe, An diesem Horn waren Augen, die Menschenaugen, und ein Mund, der große Worte redete. Damit ich nicht an diesem Punkt so Stopp machen kann und euch mit diesen Versen nach Hause schicke, gebe ich euch schon ein bisschen Vorgeschmack, was wir in der nächsten Bibelstunde uns anschauen. Das Bild ist, hier ist die Rede von Rom. Und dann heißt es, dass Rom 10 Hörner haben wird. Und Hörner stehen für Könige. Für Könige, die auftreten. Das werden wir alles in der Deutung von der Engel, wird Daniel das alles erklären. Das heißt, es werden Könige aufstehen. Und dann sagt, und nach dem 10. König kommt ein anderes kleines Horn. Und das habt ihr bestimmt schon mal gehört, oder? Von dem kleinen Horn. Und ganz für viele ist das eben der Antichrist, der dann dieses kleine Horn, der dann lästerliche Worte redet. Und die erwarten eben dieses Horn eben später. Der Punkt ist, wisst ihr, wann dieses Horn hier auftaucht? Zur Zeit von welchem Tier? Von Rom. Von Rom kommt dieses kleine. Nebenbei, dieses kleine Horn wird später zu einem ganz großen Horn, nämlich größer als alle anderen. Hier geht es nicht um einen Menschen, hier geht es um ein Reich. Die Tiere, wir müssen nicht vorstellen, da kommt so, wir müssen ja auf kein Tier warten. Habt ihr ungefähr vorstellen, wie das Babylonische Reich aussah? Ist es so ein Monster mit Löwen und Flügeln gewesen? Und Griechenland, war es ein Leopard mit 4 Köpfen? Ich habe noch nie so ein Tier gesehen. Wir müssen das verstehen, das zu deuten. Das sind Weltreiche. Das sind Weltreiche mit Mächten und Gewalten. Und jetzt sagt uns Daniel, jetzt sagt uns die Schrift, auch das Römische Reich kommt. Und dieses Römische Reich wird brutal sein, wird zermalmen. Aber dann, nach diesen 10 Königen dieses Römischen Reichs, warum 10, reden wir noch darüber, wird ein anderes Horn, ein kleines Horn zwischen ihnen empor, und es wird andere werden beiseite gestoßen, 3 werden ausgerissen, und dann kann dieses kleine Horn rauskommen. Warum lese ich euch das? Es kommt ein Reich, ein römisches Reich, und dann, wenn es am Ende ist, kommt ein kleines Horn, ein kleines Reich. Und zwar, wo kommt das her, dieses Reich? Aus dem 4. Reich, aus Rom. Aber es wird einer von ihnen sein und doch anders sein. Er wird einen Mund haben und wird reden. Es wird wie ein Mensch sein. Warum? Er wird lästerliche Dinge reden, sich gegen Gott erheben, vermessen reden, lästern, sich als Gott ausgeben. Dieses kleine Horn ist ein kleines Reich. Es gibt nicht einen Mensch nur, es ist ein kleines Reich. Und das kommt woraus? Aus Rom. Und wann kommt es raus? Wenn das Römische Reich zu Ende ist. Wer sich ein bisschen mit der Geschichte auskennt, wer ein bisschen sich mit der Geschichte auskennt und weiß, wann wurde die Gemeinde Jesu zu einer Staatsreligion? Man nennt das römisch katholische Kirche. Versteht ihr? Nicht einfach katholische Kirche, römisch-katholische, weil sie woher kommt? Aus Rom. Und wann durfte die katholische Kirche sein? Als Westeuropa fiel und als das Römische Reich fiel. Wer übernahm Herrschaft über Europa? Wer hatte Macht gehabt? Ich mache es wie Paulus. Ich habe es euch gesagt, ich muss. Jetzt, um euch den Gedanken kurz nur, wir werden das vertiefen nächste Bibelstunde. Nur den Gedanken. Versteht ihr, warum Paulus es geschrieben hat, gesagt hat und nicht geschrieben hat? Zu welcher Zeit hat Paulus das geschrieben? Wer war an der Macht? Rom. Jetzt schreibt Paulus, wenn Paulus das jetzt aufgeschrieben hätte, dass Rom beiseite, wisst ihr, was das wäre? Hochverrat. Hochverrat. Versteht ihr, warum Paulus das nicht geschrieben hat? Er hat gesagt, ihr wisst Bescheid. Rom ist noch am Wirken. Das Tier ist noch da. Jesus ist noch nicht gekommen, weil bestimmte Dinge, Paulus wusste, Rom wird fallen. Er kannte Daniel. Rom muss fallen, denn das Reich des Christus muss kommen und wird all diese Reiche zermalmen. Und Paulus wusste, danach wird noch ein Reich aufstehen, zwar aus dem Römischen Reich, aber es wird so anders sein, wird gotteslästerlich sein. Warum? Weil dieses Reich wird beides sein, ein Reich der Welt und sich als Kirche Jesu Christi ausgeben. Es wird nämlich Welt und Gemeinde zusammenbringen. Wisst ihr, was das ist? Hurerei. Das ist, was die Bibel mit Hurerei beschreibt. Geistlichen Ehebruch. Und wenn wir in die Offenbarung hineinschauen und die sieben Sendschreiben uns anschauen, dann können wir sehen, wie Jesus immer wieder warnt, die Gemeinde das nicht zu tun. Wie die Lehre Biliams die Gemeinde dazu verführt, Israel dazu verführt hat, wird die Lehre Nikolaiten dazu bringen, dass die Gemeinde genau das tut. Diese Irrlehre annimmt und sich mit der Welt verbündet. Warum? Ja, da können wir viel erreichen. Warum? Da tut man nicht mehr evangelisieren und missionieren. Man tut christianisieren. Entweder wirst du Christ oder du stirbst. Oder? Die ganze Christenheit seit dieser Zeit, glaubt ihr, das ist eine Christenheit? Ihr spürt schon ungefähr, wohin der Wind weht. Ich habe keine Ahnung, ob ihr mir folgen könnt. Das heißt, von Gedanken, auch inhaltlich. Wir werden nächstes Mal uns die Deutung anschauen. Also nein, die Vision ist noch nicht fertig. Das ist der erste Teil. Es gibt noch ein paar Visionen und dann werden wir uns die Deutung von Daniel 7 anschauen. Der Engel legt es nämlich aus und das ist so schön, weil der Engel sagt, wie man es verstehen muss. Und dann müssen wir da nicht groß dann spekulieren. Wir müssen nur Schrift mit Schrift zusammenbringen. Und ich denke, und dann hilft es uns. Aber wir werden sehen, was bedeutet. Und wenn wir das getan haben, Freunde, dann freue ich mich auf das, was am meisten. Wir werden uns die Lehre Jesu anschauen. Was hat Jesus eigentlich dazu gesagt? Und das wird für uns maßgebend sein. Wir werden das alles, was wir jetzt gehört haben, unter das Licht des Evangeliums bringen und uns anschauen, was hat Jesus in seinen Endzeitreden eigentlich gesagt? Und hoffe ich, dass wir das wiederfinden. Und wenn wir es wiederfinden, bewahren wir es und glauben daran. Ich möchte beten. Wir reden hier über ein Geheimnis, dein Geheimnis des Evangeliums, das du in und durch die Propheten offenbart hast schreiben lassen, Jesus. Und wenn der siebte Engel die Posaune blasen wird, wird es keine Zeiten und keine Zeitpunkte mehr sein. Und dann wird dieses Geheimnis vollendet werden. Jesus, wir leben aber in dieser Welt wie Daniel und seine Freunde und wir sind ausgeliefert dieser Welt. Und wir brauchen deine Weisung, wir brauchen die Offenbarung deines Geheimnisses, des Evangeliums in Jesus Christus, dass wir in dieser Welt, in diesen Reichen, die wir stehen, dass wir deine lebendige Hoffnung haben und wissen, Herr, dass wir nicht von dieser Welt sind, zu einem Reich stattdessen gehören, das in Ewigkeit bestehen bleibt und nicht zerstört wird. Wie herrlich ist das? Ich danke dir dafür, dass du uns für würdig erachtet hast, an diesem Reich teilzuhaben und dieses Reich in der Vollendung zu ererben. Von diesem herrlichen Erbe haben wir schon am Anfang vom 1. Petrus gehört. Ich preise dich dafür für diese Verheißung. Und Jesus, ich bitte dich, halt uns wirklich nah bei deinem Wort. Und wenn wir in diese schwierigen Themen nachdenken, sie bewegen, Jesus, bitte, bitte halt uns nah bei deinem Wort. Das bitte ich in deinem Namen. Amen.